NDR Info. Themen des Tages.
Wir werden jetzt de facto mit einer Minderheitsregierung in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten. Wir werden sehen, wie wir wieder zu demokratischen Mehrheiten kommen.
In Brandenburg hat Ministerpräsident Woidke heute das Aus der sogenannten Brombeer-Koalition mit dem BSW bekannt gegeben. Wie es dazu kam und auch eine Einschätzung der Landesvorsitzenden des Bündnis Sarah Wagenknecht in der kommenden halben Stunde. Auch Klimaschutz bei uns ein Thema, denn ausgerechnet eine norddeutsche Stadt hat das größte Klimarisiko. Wilhelmshaven an der Nordsee. Wir sprechen mit einem Experten über die Frage, woran liegt es, dass wir uns gerade wieder weniger ums Klima kümmern. Und wir beginnen in Paris. Verbindliche Sicherheitszusagen. Unter diesem Motto trifft sich die sogenannte Koalition der Willigen gerade in der französischen Hauptstadt. Vertreter aus über 30 Staaten verhandeln über die Konditionen für einen Waffenstillstand in der Ukraine. Das erste Mal seit vergangenem März finden sich so viele Staats- und Regierungschefs persönlich ein. Das betonte der Élysée-Palast auch nochmal. Das zeigt wahrscheinlich auch, wie ernst man diese Beratungen inzwischen nimmt. Es soll auch ein Zeichen der Geschlossenheit sein Richtung Moskau. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist vor Ort, natürlich auch der deutsche Kanzler Merz. Und aus den USA sind der Sondergesandte Witkoff angereist und Trumps Schwiegersohn Kushner. Auch Vertreter der NATO nehmen teil. Dazu jetzt live zugeschaltet unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker. Ein Zeichen der Wiederannäherung zwischen Europa, den USA und der Ukraine soll das sein. Wie herzlich hat man sich denn begrüßt? Lässt sich daraus schon ein Tonfall ableiten?
Ja, es war vor allen Dingen viel Arbeit für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er musste ganz oft die Treppen zum Élysée-Palast rauf und runter, denn es waren eine ganze Menge Staats- und Regierungschefs, die sich da angesagt haben. Insgesamt 35 Länder sind in Paris vertreten. Die waren natürlich nicht alle durch ihre Staats- und Regierungschefs vertreten, aber ein großer Teil kam dann eben auch persönlich vorbei. Auch Friedrich Merz, dem hat er ein Happy New Year auf Englisch zugeworfen, Emmanuel Macron. Merz ist ja hier zum ersten Mal auch Co-Vorsitzender dieses Treffens der Koalition der Willigen zusammen mit Macron und dem britischen Premier Starmer. Dabei war auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Die hat Macron schon mal gleich zur Seite genommen, jenseits der Kameras. Möglicherweise sich noch ein Wort in Sachen Grönland zugeraunt. Und dann begannen hier die Verhandlungen an einem großen Tisch in einem Saal, in dem eben auch die US-Gesandten Witkoff und Kushner mit dabei waren. Sie haben es ja schon gesagt. Und am Kopfende auch der ukrainische Präsident Selenskyj.
Ja, und vor allem die USA sind ja wichtig bei den Sicherheitsgarantien. Zuletzt waren die Europäer auch deshalb, haben wir gehört, extrem zurückhaltend, Donald Trump zu kritisieren nach der Gefangennahme Maduros. Man will ihn bei der Stange halten. Kann das gelingen?
Ja, das probiert man hier natürlich. Im Élysée-Palast hieß es auch im Vorfeld, die Themen Venezuela und Ukraine, die sollten strikt getrennt werden. Die will man möglichst nicht miteinander vermischen an der Stelle. Es gab ja aus Paris schon ein paar kritische Töne, aus Berlin nicht so. Das Gleiche, was die Vermischung der Themen angeht, gilt sicherlich auch für das Thema Grönland im Moment aktuell. Also da geht es darum, aus Pariser Sicht, aber auch aus Berliner Perspektive, vor allen Dingen maximale Sicherheitsgarantien von den Amerikanern zu bekommen, auch die Unterstützung für die Ukraine sicherzustellen. Das ist ja alles auch schon ein Fortschritt, auch dass die Gesandten Witkoff und Kushner mit dabei sind. Als vor ungefähr einem Jahr diese Koalition der Willigen sich zum ersten Mal in Paris getroffen hat, da sah das noch ganz anders aus. Da hatte man die große Angst, dass die USA die Ukraine einfach fallen lassen würden. Und jetzt geht es eben um konkrete Sicherheitsunterstützung und Garantien von den USA, über die man hier in Paris berät.
Es kursiert ja auch schon ein Entwurf, was beschlossen werden soll. Welche Unterstützung ist geplant?
Ja, bei dem Entwurf wäre ich erstmal noch vorsichtig, denn das wurde schon gleich vor Beginn der Behandlung gestreut. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Absicht, hier schon vollendete Tatsachen in den Raum zu werfen. Dass es um Sicherheitsgarantien geht, das ist klar. Angeblich verpflichten sich die USA, eine Überwachung unter Beteiligung der Europäer auch zu leiten in der Ukraine, Aufklärung und Logistik zu gewähren und das ist ganz wichtig, sollte eine multinationale Truppe hingeschickt werden in die Ukraine, dann wären die USA auch bereit, diese Koalition bei der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine zu unterstützen und auch für den Fall eines russischen Angriffs auf diese Truppen wären die USA bereit, diese zu verteidigen. Also wie sich dann diese Sicherheitsgarantien wörtlich gestalten und was dann am Ende dabei herauskommen wird, das müssen wir nochmal ganz genau abwarten. Aber grundsätzlich sind die USA bereit, eine zum Beispiel multinationale Truppe im Hintergrund zu unterstützen. Bisher sind es ja vor allen Dingen Frankreich und Großbritannien, die angeboten haben, Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine zu schicken.
Das wäre ja dann auch schon ein Schritt weiter. Da war man im letzten Jahr ja schon hinter diese Linie zurückgefallen. Das könnte man dann sicher als Erfolg feiern. Aber Sie haben es gesagt, Herr Rienecker, wir warten noch ab. Es soll auch neue Sanktionen gegen Russland geben?
Ja, das Stichwort fiel mal zwischendurch, aber da wissen wir noch nichts Konkretes drüber. Ich schätze, dass sich in der Schlusserklärung vor allen Dingen sich das Ganze um die Sicherheitsgarantien drehen wird, auch um die Modalitäten einer solchen Truppe. Da wissen wir ja auch, dass die eben nicht entlang einer Grenze aufgestellt werden soll, um direkt an der Front die Waffenruhe abzusichern, sondern eher so in zweiter oder dritter Linie stationiert werden soll an strategisch wichtigen Punkten der Ukraine. Und das soll auch so eine Art Faustpfand sein, eine Garantie dafür, dass nach einem Waffenstillstand Russland die Ukraine nicht wieder angreift. Aber das Ganze sagt alles noch nichts darüber aus, wie wahrscheinlich eine Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland im Moment ist. Das hier sind vor allen Dingen die Verhandlungen eben erstmal zwischen Europäern, Ukrainern und Amerikanern, aber eben nicht mit Russland.
In Paris trifft sich zur Stunde die sogenannte Koalition der Willigen. Soweit Live-Informationen von unserem Frankreich-Korrespondenten Kai Rienecker. Vielen Dank. Und wir kommen zurück nach Deutschland. In Brandenburg will Ministerpräsident Woidke von der SPD de facto mit einer Minderheitsregierung arbeiten. Alle Minister blieben im Amt, sagte er heute, nachdem er am Vormittag Deutschlands einzige SPD-BSW-Koalition auf Landesebene für gescheitert erklärt hatte. Die Koalition hatte wegen des Austritts dreier BSW-Landtagsabgeordneter ihre Mehrheit verloren. Gleich fragen wir die Landesvorsitzende des BSW nach den Gründen, nach ihrer Meinung. Zunächst aber zur Frage, wie es in Brandenburgs Regierung weitergehen soll. Dazu Amelie Ernst.
Aus und vorbei. Dietmar Woidke wollte ein Bekenntnis der BSW-Fraktion zur Koalition mit der SPD und bekam das nicht. Damit ist das deutschlandweit erste rot-lila Bündnis am Ende.
Ich hatte am heutigen Morgen noch die Überzeugung, dass es einen Weg geben kann, diese Koalition fortzusetzen. Und ich bin enttäuscht darüber, wie das BSW mit der Aufforderung umgegangen ist, dass man das Simpelste von der Welt erwartet, dass nämlich diese Fraktion weiter zu ihrer gemeinsamen Landesregierung steht durch eine Entscheidung innerhalb der Fraktion. Diese Entscheidung ist verweigert worden. Offensichtlich liegen die Probleme der BSW-Fraktion noch viel, viel tiefer.
Das sieht auch Robert Krumbach so. Er hat das BSW als ehemaliger Landesvorsitzender und Spitzenkandidat in die Koalition mit der SPD geführt. Gestern hat er das BSW verlassen.
Die Partei, die ich in Brandenburg mitgegründet habe, die Partei, deren erster Landesvorsitzender ich war, ist nicht mehr das BSW von heute. Das sind zwei völlig unterschiedliche Parteien.
Zwei weitere ehemalige BSW-Abgeordnete sehen das ähnlich. Nach der Partei haben sie nun auch die Fraktion verlassen. Eine von ihnen wechselt wie Krumbach in die SPD-Fraktion. Der andere, André von Ossowski, will zunächst fraktionslos bleiben.
Wenn man Meinungsfreiheit verspricht, aber innerhalb einer Fraktion oder Partei Meinungsfreiheit nicht zulässt und Dogmatik an den Tag setzt, dann kann das nicht funktionieren. Wasser predigen und Wein trinken, das mögen die Bürger überhaupt nicht.
Nach den Erosionen beim BSW will Woidke nun zunächst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten. Auch die drei BSW-Minister sollen vorerst im Amt bleiben. Langfristig brauche es jedoch stabile Mehrheiten, so Woidke. Daher will er Gespräche mit der CDU aufnehmen, dem einzig verbliebenen realistischen Koalitionspartner. Deren Fraktionschef Jan Redmann zeigt sich offen.
Brandenburg braucht jetzt Stabilität und Verlässlichkeit. Und wir stehen selbstverständlich als CDU zur Verfügung, darüber zu sprechen, wie die Union dazu beitragen kann.
Außerdem macht Redmann deutlich, was seine Partei, die CDU, als Koalitionspartner vom BSW unterscheidet.
Was die Ereignisse der letzten Monate ja auch gezeigt haben, ist, dass es inzwischen Parteien gibt, die gar kein Interesse haben, Regierungsverantwortung zum Wohle dieses Landes wahrzunehmen, sondern die Regierung nur betrachten als ein Mittel, ein Vehikel, um sich selbst zu profilieren und Parteien zu profilieren. Dafür sogar in Kauf nehmen, dass im Ergebnis ein Land destabilisiert wird.
Die AfD wiederum bleibt bei ihrer Forderung nach Neuwahlen. Die seien unausweichlich, meint ihr Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Und deswegen werden wir fordern, dass der Landtag entsprechend Artikel 62.2 der Brandenburger Verfassung sich auflöst und den Weg für Neuwahlen freimacht. Wenn man Demokratie ernst nimmt und wenn das Wort souverän mehr ist als ein Lippenbekenntnis, dann ist in der jetzigen Lage die einzige Antwort Neuwahlen.
Für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen bräuchte es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die ist derzeit nicht in Sicht.
Ja, seit etwas mehr als einem Jahr hat die Koalition in Brandenburg zusammengearbeitet. Ich habe mit Friederike Bender gesprochen, der Landesvorsitzenden des BSW in Brandenburg. Erst vor 2 Jahren im Januar hat sich das BSW ja gegründet, sollte zur Volkspartei werden, aber vermutlich ist Ihnen gerade eher nicht zum Feiern zumute. Wie überraschend war dieses Aus für Sie heute?
Der Bruch kam natürlich nicht ganz überraschend. Ich denke, zunächst ist es wichtig klarzustellen, dass die SPD die Koalition aufgekündigt hat. Der Ministerpräsident hat die Koalition am heutigen Dienstag per Pressekonferenz beendet. Das war also ein orchestriertes Spiel, das auch in aller Deutlichkeit zeigt, dass die von der SPD im Vorfeld eingeforderten Bekenntnisse zur Koalition nur vorgeschoben waren, um dem BSW hier den schwarzen Peter für das im Übrigen von der SPD gewollte Scheitern der Koalition zuzuschieben. Es ist natürlich ein Affront, dass die SPD-Abgeordnete ihres Koalitionspartners ganz ohne Scham aufnimmt, um dann eine Regierung bilden zu wollen, die gar nicht gewählt wurde. Und das ist schlicht und ergreifend Verrat an den Wählern in Brandenburg.
Kommen wir noch zu einem Punkt als Verständnis. Wir haben das ja gerade auch schon von Herrn Woidke selbst gehört, der meinte, dass sich das BSW eben nicht zum Koalitionsvertrag bekannt hätte. Sie haben das heute getan, aber warum ist es der gesamten Fraktion nicht gelungen?
Der Fraktion ist das über ein Jahr lang ganz praktisch in der Arbeit hier im Brandenburgischen Landtag gelungen. Wir haben nicht zuletzt in der letzten Plenarwoche hier im Landtag als BSW-Fraktion unter Beweis gestellt, dass wir ein professioneller und verlässlicher Partner sind. Da gab es einen Misstrauensantrag gegenüber dem Ministerpräsidenten. Da haben wir ganz klar gestanden, wie genau auch über 1,5 Jahre ganz konkreter Arbeit hier, deswegen sage ich das nochmal, das war ein orchestriertes Spiel von der SPD mit Zuhilfe von Robert Krumbach, jetzt ein Bekenntnis einzufordern zur Koalition. Wir haben das unter Beweis gestellt, dass wir hier stehen. Die SPD hingegen möchte offenbar neue Mehrheiten schaffen, um gemeinsam mit der CDU regieren zu können, obwohl diese nicht gewählt wurden.
Das wäre jetzt eben rein rechnerisch möglich, weil die SPD-Fraktion jetzt mit den quasi Gewechselten vom BSW deutlich an Stärke quasi gewonnen hat. Und trotzdem muss man ja schon sagen, Sie haben jetzt mehrfach betont, dass die SPD das orchestriert gemacht hätte, aber es sind Ihnen ja eben in kurzer Zeit 3 Abgeordnete abhanden gekommen. Also die waren unzufrieden, wir haben es gerade gehört, im BSW. Also ist es nicht doch auch ein Zeichen für ja die internen Streitigkeiten, die da nicht geschlichtet werden konnten?
Das ist eine große Nebelkerze, die jetzt hier gezündet wurde, gerade in diesem Sinne, um neue Mehrheiten auch aufzustellen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder politische Differenzen. Es gibt sogar auch handfeste Konflikte über politische Inhalte. Das ist aber auch in der Politik ganz normal. Das war und ist kein Hinderungsgrund für gute Politik und auch nicht für eine Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass spätestens ab dem Sommer 25 die SPD begann, vereinbarte politische Vorhaben zu verschleppen oder nicht mehr zu wollen. Beispiel Gesetz, das den Wildwuchs des Windkraftausbaus in Brandenburg verhindern sollte. Zuletzt bremste die SPD die Erhöhung des Landesmindestlohns aus, obwohl dies im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Die SPD hat offensichtlich schlicht und ergreifend der Mut gefehlt, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele auch umzusetzen.
Wir hören schon, da geht jetzt der schwarze Peter hin und her. Klar ist auch, Frau Bender, dass das BSW auch bei Wählerinnen und Wählern nicht mehr ganz so viel Interesse findet wie am Anfang. Mohammed Ali schließt Neuwahlen nicht aus. Die AfD fordert sie sogar ein. Steht ja in Umfragen auch sehr gut da in Brandenburg. Wie halten Sie es?
Naja, ich denke, dass wenn der Wählerwille nachträglich verändert wird, sind Forderungen nach Neuwahlen absolut nachvollziehbar. Nur ist es nach den Äußerungen des Ministerpräsidenten Woidke von heute ja eine theoretische Debatte, denn es wird keine Neuwahlen geben. Ich betone deswegen aber noch einmal, dass es Mehrheiten in Brandenburg für sozial gerechte Politik gibt, die die SPD aber nicht nutzen möchte. Und wenn die SPD geklärt hat, ob sie zum Beispiel eine Minderheitenregierung will, steht das BSW selbstverständlich bereit für einen anständigen Vergabemindestlohn, für Tariftreue, ein Windkraftmoratorium oder eine Corona-Amnestie und eine Abschaffung des Verfassungstreuechecks. Das muss die SPD aber mit sich klären, ob sie das umsetzen will.
Sagt Friederike Bender, Landesvorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg. Für den Norden ist es heute ein ganz normaler Arbeitstag gewesen, in Bayern dagegen Feiertag und am 6. Januar beginnt traditionell die CSU-Jahresauftaktklausur in Seeon. Gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder will die Partei den Kurs für 2026 festlegen. Schon jetzt ist bekannt, dass der harte Migrationskurs fortgesetzt werden soll. Achim Wendler ist mit vor Ort.
Die CSU sei fest entschlossen, den Politikwechsel voranzutreiben, sagt Alexander Hoffmann. Seit Mai ist er Chef der CSU-Bundestagstruppe, zum ersten Mal nun Gastgeber der Winterklausur in Seeon. Seit Tagen sind die Beschlussentwürfe im Umlauf. Neuestes Papier, das dem BR vorliegt, Führerschein mit 16. Für viele junge Menschen sei der Führerschein das Ticket ins Erwachsenenleben. Gerade im ländlichen Raum bedeute er Freiheit, sagt Hoffmann. Zuerst hatte die FAZ darüber berichtet. Umsetzen müsste das die EU. Sie müsste ihre Führerscheinrichtlinie ändern. Andere Vorschläge der CSU: weg mit der telefonischen Krankschreibung, her mit Mini-Atomreaktoren. Weg mit der täglichen Höchstarbeitszeit, her mit einer wöchentlichen Obergrenze. Und deutlich mehr Abschiebungen, auch nach Syrien. Dazu hat die CSU EU-Innenkommissar Brunner nach Klosterseeon geladen. Weitere Gäste sind CDU-Chef und Kanzler Merz und die finnische Außenministerin und der litauische Präsident. Beide sehen Russland als große Gefahr. Sie dürften die CSU-Forderung deshalb begrüßen, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen.
Von Bayern nach Baden-Württemberg. Was macht eigentlich die FDP? Seit dem Aus der Ampelkoalition hat man von den Liberalen nicht mehr so viel gehört. In Stuttgart findet heute das traditionelle Dreikönigstreffen statt. Und es wurde zu Mut und Veränderung in Deutschland aufgerufen. Der Wirtschaftsstandort solle gestärkt werden. Lissy Kaufmann war für uns dabei.
Eigentlich ist die Rede des Parteichefs der Höhepunkt eines Dreikönigstreffens der FDP in der Staatsoper Stuttgart. Eigentlich. Doch bei der FDP ist eben nichts mehr, wie es mal war. Und so stehlen diesmal zwei vom Seitenrand dem Chef die Show. Genauer gesagt von oben, von der Empore links neben der Bühne.
Hallo, Wolfgang.
Marie-Agnes.
Mann, oh Mann.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Wolfgang Kubicki, zwei FDP-Granden, inszenieren die zwei Alten aus der Muppet-Show. Genauso bissig.
Da gab auch schon mal bessere Zeiten, Wolfgang. Irgendwie. Ich meine also für die FDP.
In Zeiten von schlechten Umfragewerten versuchen sie es mit Humor und fragen sich, warum Parteichef Christian Dürr bei diesem Dreikönigstreffen symbolträchtig nicht mehr in der ersten Reihe sitzt, sondern in der achten.
Ja, aber vielleicht will er den Scheiß nicht sehen, der auf der Bühne passiert.
Genau.
Auf der Bühne geht es um Kettensägen wie in Argentinien, um Bürokratieabbau, um leichtere Einwanderung von Fachkräften und bessere Bildung. Bei der neuen Generalsekretärin Nicole Büttner, selbst KI-Unternehmerin, klingt das so.
Für alle da draußen, die was reißen wollen, wir stehen an eurer Seite und nicht in eurem Weg.
Vor allem aber geht es auf der Bühne der Staatsoper an diesem 6. Januar darum, sich gegenseitig Mut zu machen, zu Beginn eines Superwahljahres mit 5 Landtagswahlen. Für die FDP steht viel auf dem Spiel, weiß auch der baden-württembergische Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rühlke.
Es geht um die Idee der Freiheit, um die Zukunft des Liberalismus. Es geht um den Liberalismus im deutschen Parlamentarismus.
In diesem Jahr könnte die FDP aus 3 Landtagen fliegen, unter anderem in Rheinland-Pfalz, wo sie derzeit sogar noch an einer Ampelregierung beteiligt ist. Gute Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag bestehen derzeit bislang nur in Baden-Württemberg. Spitzenkandidat Rühlke setzt auf Polemik. Er wettert gegen die Bundesarbeitsministerin.
Meine Damen und Herren, wer Bärbel Bass kennenlernt, der weiß, was er an Saskia Esken hatte.
Und vor allem gegen die Grünen in Baden-Württemberg.
Das, meine Damen und Herren, ist Verkehrspolitik im real existierenden Grünismus in Baden-Württemberg. Und deshalb müssen die weg aus der Landesregierung.
Am Ende des gut 2-stündigen Jahresauftakts spricht dann wie immer Parteichef Christian. Nicht mehr Lindner, sondern Dürr. Ein Mann, der lange im Schatten seines Namensvetters stand und den alten Kurs als Fraktionschef mitgetragen hat.
Und auch wir haben in der Vergangenheit Verantwortung getragen und ich sage in aller Deutlichkeit Fehler gemacht.
Jetzt aber sei damit Schluss.
Ab heute beginnt der Aufbruch für die Freien Demokraten in Deutschland, in diesem Land.
Ob der Aufbruch gelingen kann oder ob die FDP weiter in die politische Bedeutungslosigkeit abdriftet, wird sich in ziemlich genau 2 Monaten zeigen, wenn in Baden-Württemberg gewählt wird.
Soweit Lissy Kaufmann und wir kommen in den Themen des Tages nochmal zurück in den Norden. Denn Wilhelmshaven ist diejenige Stadt in Deutschland, die am stärksten von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen ist. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte Klimarisikoindex. Der misst, wie verwundbar Städte und Landkreise durch Folgen der Erderwärmung sind. Sabine Stöhr aus der ARD-Klimaredaktion fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und erzählt auch, warum Wilhelmshaven so weit vorne liegt.
Starkregen, Überschwemmung und Sturmflut verursachen die höchsten Schäden. Am stärksten betroffen sind nach der Studie also Küsten- und Flussregionen. Im Gesamtindex liegt Wilhelmshaven vorn. Hanno Kempermann, Geschäftsführer von IW Consult, fasst zusammen.
Das Ergebnis ist, dass gerade Regionen am Wasser überproportional exponiert sind in Deutschland, weil dort die Gefahr einfach sehr viel höher ist für Überschwemmungen als in anderen Regionen und die anderen Naturgefahren wie Hitze und Hagel und so weiter gleicher verteilt sind sozusagen.
Neben Wilhelmshaven sind auch Bremen und auch Landkreise wie die Wesermarsch 2050 stark bedroht von Naturkatastrophen. Am wenigsten stark bedroht dagegen ist Kempten im Allgäu und auch der Kreis Gütersloh. Kaum Unterschiede gibt es beim Sturm. Da liegt der Index bereits heute überall auf sehr hohem Niveau in allen Regionen. Damit ist Sturm kein Randproblem, sondern ein flächendeckendes Risiko, erklärt der Geschäftsführer von IW Consult, die Studie durchgeführt hat.
Das Sturmrisiko ist schon jetzt so hoch, weil einfach schon heute viele Stürme zu verzeichnen sind in Deutschland und weil Stürme stark die Infrastruktur in Deutschland schädigen. Da passiert also viel, was sehr teuer ist in der Reparatur.
Auch der Starkregen wird häufiger. Von ihm ist laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft schon jede vierte Region in Deutschland stark betroffen. Besonders im Bergland wächst das Risiko. Bei der Hitze nimmt die Belastung bis 2050 am stärksten zu. Hitzestress steigt in fast allen Regionen, besonders jedoch im Osten Deutschlands, wie zum Beispiel in Brandenburg. IW Consult warnt, viele Kommunen hätten zu wenig Geld, um sich ausreichend vorzubereiten und fordert, dass Mittel aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität auch bei Städten und Gemeinden ankommen.
In den letzten Jahren haben die Kommunen immer mehr Aufgaben erhalten vom Bund, aber nicht die adäquate finanzielle Kompensation. Also die Kommunen sehen sich gerade sozialen Aufgaben gegenüber und wissen gar nicht mehr, wie sie die finanziell stemmen sollen.
Der Klimarisikoindex soll Bürgerinnen und Bürgern eine Orientierung geben, wie stark eine Region gefährdet ist, erklärt Hanno Kempermann. Und am Ende auch verdeutlichen, dass es teuer ist, wenn wir den Klimawandel nicht wirksam bremsen. Vor allem aber...
Der Klimarisikoindex, der hilft Gemeinden und Städten dabei zu gucken, wo sie investieren müssen in den nächsten Jahrzehnten, um ihre Bürger, um ihre Infrastruktur vor Klimagefahren zu schützen.
Für Städte und Landkreise heißt das, Vorsorge wird zur Daueraufgabe. Dafür nötig wird eine verlässliche Finanzierung.
Ja, soweit also Zahlen des Klimarisikoindexes. In Deutschland geben auch viele Menschen an, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist. Aber die tatsächliche Beteiligung geht zurück und hängt auch immer stärker von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Dazu im Interview Professor Dennis Eversberg, Umweltsoziologe an der Universität Frankfurt. Ihn habe ich gefragt, ist das für Sie schon messbar? Wie sehr sinkt denn der gesellschaftliche Rückhalt?
Ja, also wir sehen das über die letzten 2-3 Jahre hinweg schon ziemlich deutlich. Also wir sehen in Umfragen unterschiedlichster Art jetzt nicht unbedingt einen ganz starken Rückgang der abstrakten grundsätzlichen Besorgnis um Klima. Da geben sich immer noch große Mehrheiten besorgt, aber im Vergleich zu anderen Themen sehen wir eine schnell und stark zurückgehende Priorität. Das ist schon eine sehr durchgreifende Veränderung, die sich da gerade abspielt. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass wir in Deutschland eigentlich in den letzten Jahren von einer Phase relativer gesellschaftlicher Zufriedenheit und für viele steigenden Wohlstands in so eine immer weiter eskalierende Krise des ganzen Gesellschaftsmodells übergegangen sind. Und es zeigt auch, dass dieses Versprechen, das die Politik immer wieder gegeben hat, wir können grün und klimafreundlich werden und unsere Wirtschaft ganz grundsätzlich umbauen, aber wir machen das so, dass ihr davon nicht gestört werdet und weiter so leben könnt wie bisher, dass das eben nicht mehr hält.
Und kann man es ein bisschen auch eingrenzen, also auf wen dieses Klimaschutzpolitik wird als Zumutung empfunden oder auch als Verbot empfunden. Wir haben das alle miterlebt, auch beim Heizungsgesetz zum Beispiel. Kann man da eine Gruppe ausmachen, bei denen das besonders so ist?
Ja, im Grunde zwei. Und zwar zwei, die insgesamt eben eine gesellschaftliche Mehrheit ausmachen. Die eine ist so, wir nennen das defensiv-reaktiv, die grundsätzliche Ablehnung von Klimapolitik als einem Elitenprojekt und eigentlich eine grundsätzliche Ablehnung dieser ganzen abstrakten, undurchschaubaren, unbeeinflussbaren Gesellschaft, aus der das kommt und an einen durchgereicht wird überhaupt. Also so eine wütende Abwehr jeder Veränderung. Das kommt zwar gesellschaftlich, sozial schwerpunktmäßig von unten, von den Benachteiligten, aber das ist gar nicht so sehr von wirtschaftlicher Not oder Knappheit getrieben, als von dieser tiefen Frustration, dem Gefühl, dass man überhaupt nicht stattfindet, dass man nicht wahrgenommen wird, dass man ständig nur Zumutungen aufgebürdet kriegt und der Wut dann auf das ganze System und die da oben, denen man das vorwirft. Und das ist natürlich das, was gerade die AfD stark bewirtschaftet politisch. Und gleichzeitig gibt es dann noch was Zweites, nämlich so eine Form, wo es stärker um das Materielle, um Ängste vor Wohlstandsverlust geht. Und das ist eher in der gesellschaftlichen Wohlstandsmitte der Fall. Also bei den materiell eher Wohlhabenden oder eben der Mitte, wo man das Haus im Vorort und die zwei Autos davor als ein Anrecht ansieht, dass man sich hart erarbeitet hat und angesichts all dieser Regulierung und der steigenden Kosten jetzt das Gefühl hat, dass die Politik und eben auch die Klimapolitik einen in Teilen um dieses Anrecht bringt, wenn es zum Beispiel um Heizungsgesetz oder Verbrennerverbote geht. Und das ist das, was politisch eher von der Union repräsentiert wird. Und beides, diese wütende Abwehr und diese Angst vor ökonomischem Verlust und der Wunsch, so weiterzuleben, das fließt seit 2-3 Jahren immer mehr zusammen in das, was wir einen neuen Verteidigungskonsens gegen Klimapolitik und gegen sozialökologische Transformation nennen.
Wenn wir gerade gehört haben, Wilhelmshaven hat ein hohes Klimarisiko, dann sind die Auswirkungen ja eventuell bald spür- und sichtbar. Könnte das dann wieder eine Veränderung bringen?
Naja, das ist natürlich alles nie in Stein gemeißelt. Ne? Wenn diese Veränderungen so schnell gehen, dann können sie sich natürlich im Prinzip auch schnell rumdrehen. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie das gesellschaftlich öffentlich verhandelt wird in Medien und in der Politik. Allerdings muss man eben auch sagen, die Bedingungen sind dafür gerade angesichts der weltpolitischen Krisen, der zunehmenden Kriegsgefahr und auch der Art und Weise, wie das im Moment politisch und öffentlich verhandelt wird, nicht so gut. Eigentlich bräuchte es im Grunde sowas wie ein neues 2018, ne? Einen neuen Aufbruch einer erneuerten, mit neuen Ideen und Visionen ausgestatteten Klimabewegung, die so viele Menschen davon überzeugen könnte, dass das, was sie fordert, auch für sie eigentlich eine gute, wünschenswerte Zukunft wäre.
Sagt Professor Dennis Eversberg. Er ist Umweltsoziologe an der Universität Frankfurt. Und damit enden unsere Themen des Tages für diesen 6. Januar.